Roisin Murphy mit Overpowered auf Flux FM. Es ist 17 Uhr und 12 Minuten in der Morning Show am Nachmittag. Die neueste Ausgabe des Philosophie-Magazins beschäftigt sich im Gedenkjahr 2015, also 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, mit dem immer noch naheliegenden und interessanten Thema die Philosophen und der Nationalsozialismus. Inwiefern wurden Philosophen wie Nietzsche von der nationalsozialistischen Idee vereinnahmt? Welche Erkenntnisse hat die Philosophie aus der Schreckensherrschaft gewonnen? Wie haben sich die Philosophen während der Nazizeit positioniert? Und was bedeutet das alles für die Disziplin der Philosophie im Allgemeinen? Bei mir im Studio sind Catherine Newmark und Wolfram Eilenberger, die als Chefredakteure für die aktuelle Sonderausgabe verantwortlich sind. Hallo.
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 Herzlich willkommen. Die Philosophen und der Nationalsozialismus lautet das Thema der aktuellen Ausgabe des Philosophie-Magazins. Welche Gründe gibt es denn jetzt außer der Tatsache, dass 2015 eben ein Gedenkjahr ist, dafür genau dieses Thema nochmal genauer zu betrachten?
Naja, einerseits glaube ich, ist es eben diese Erinnerungsarbeit in Deutschland immer so etwas Unabgeschlossenes, also auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass es schon auch lehrreich ist, sich die Vergangenheit anzuschauen, gerade mit Blick auf so Phänomene wie Extremismus, Ausgrenzung, also gegenwärtige politische Phänomene, wo man eben auch schauen kann, wie eine Demokratie reagiert auf Terrorismus, aber auch auf die Ausgrenzung von Mitgliedern im Inneren einer Demokratie. Und da, glaube ich, kann man schon aus der Geschichte auch was lernen.
Ja, und der Begriff des Volkes, der ja eine Art Zentralbegriff des Nationalsozialismus ist, ist ja auch ein Begriff, den wir heute wieder in politischen Debatten mobilisiert sehen, ja. Der vereinnahmt und auch instrumentalisiert wird. Und ich glaube, es ist schon wichtig, die Dynamiken und auch die Kernbegriffe, um die sich solche Bewegungen organisieren und die sie dann auch in Bewegung bringen, genau zu verstehen. Und das ist sicher eine Aufgabe, die in einer Weise zeitlos ist, andererseits aber, glaube ich, gerade jetzt in ein Feld fällt, das besonders interessant und auch brisant ist.
Ich habe jetzt gerade die Doppelseite aufgeschlagen, die die Grundbegriffe des nationalsozialistischen Denkens nochmal erklärt. Rasse, Führer, Volk und Macht sind da die Begriffe, und die Definition dieser Begriffe ist dann quasi auch zu einem Weg geworden, der den Weg in den Nationalsozialismus ebnete.
Ja, das ist sicher so. Es gibt einen sehr schönen Satz von einem Philosophen, den ich schätze, Peirce, der heißt, Menschen und Begriffe erziehen einander wechselseitig. Ja. Und das heißt, dass Begriffe erstmal eine Geschichte haben und dass Begriffe auch zu Motivationen, zu konkreten Handlungen anleiten. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, wo diese Begriffe herkommen. Und diese vier Begriffe, Führer, Macht, Volk und Rasse, das sind eben die vier Begriffe, die eine nationalsozialistische Weltanschauung geprägt haben. Aber es ist eben nicht nur ein Gedankengebäude und eine Weltanschauung, sondern es hat dann ganz konkrete Handlungsformen gefunden. Und dieser Übergang, wie Begriffe Menschen dazu bringen, gewisse Dinge zu tun, ich glaube, das ist eine der interessantesten Dinge, die Philosophen bedenken können.
Jetzt haben wir in der Anmoderation Nietzsche schon erwähnt zum Beispiel, dessen Philosophie von den Nationalsozialisten geschätzt, aber eben auch falsch interpretiert und missbraucht wurde. Wie ist das möglich gewesen, dass Nietzsches Philosophie quasi einnehmbar war und im Sinne des Regimes interpretierbar?
Ja, also ganz unschuldig war er natürlich nicht, weil er schon immer sehr stark mit Doppeldeutigkeiten gespielt hat. Er hat auch ein klar elitäres Menschenbild immer wieder propagiert und auch immer wieder sehr provokative Sachen gesagt. Er hat etwas von einer blonden Bestie geschrieben. Er hat immer wieder Sachen gesagt, die anschlussfähig waren, auch für völkische Bewegungen. Und dann muss man sagen, gab es natürlich auch ganz konkret das Bemühen auch von Seiten seiner Schwester, die das Nietzsche-Archiv dann geleitet hat, nach seinem Tod, sich dieser neuen Bewegung anzuschließen. Es war ja auch eine Möglichkeit, einen Philosophen, der sich zeitlebens verkannt hatte, dann irgendwie groß rauszubringen, in eine politische Bewegung hineinzubringen.
Alles klar, also fast schon ein karrieristischer Move von der Schwester
von
Nietzsche.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, da sieht man eben, dass die Rezeption oder die Wahrnehmung eines Philosophen nicht nur aus seinen Schriften herrührt, sondern von ganz biografischen, geschichtlichen Eigenheiten bedingt ist. Und ohne Nietzsches Schwester wäre Nietzsche wahrscheinlich nicht zu diesem vereinnahmten Vordenker des Nationalsozialismus geworden.
Man muss ihr allerdings auch zugute halten, dass sie ihn sehr gut archiviert hat. Sie hat das in jedem Zettel Papier von ihm aufbehalten. Also sie hat ihn auch zugänglich gemacht für eine spätere kritische Nietzsche-Forschung. Also das muss man zu ihrer Verteidigung sagen.
Ja, okay. Der Karrieremove kann also auch gute Nebenwirkungen haben im Prinzip. Jetzt frage ich mich natürlich, was bedeutet das für die Disziplin der Philosophie im Allgemeinen? Philosophische Texte bestechen ja durch scharfe Analyse und auch durch eine sehr genaue Sprache. Wie ist es wiederum möglich, dass da auch dass da eben auch politische Kräfte je nach Gusto interpretieren können?
Das ist auch eine der Fragen, die uns am meisten beschäftigt hat, weil es sozusagen kontraintuitiv ist. Es geht unser Verständnis von Philosophie entgegen, dass man die so missbrauchen kann. Und was das Bedrückende ja auch ist, ist, man sieht es in der deutschen Philosophie, dass auch die Philosophen, die durchaus klare, scharfe Denker waren, sich relativ schnell, zum Teil schon in den frühen 30er Jahren, aber spätestens ab 1933 wirklich dieser Bewegung angeschlossen haben. Und also auch Leute, die vorher Marxisten waren, haben dann plötzlich rassistische, nationalsozialistische Texte geschrieben. Und wie kann das sein? Und letztlich ist das ein Rätsel, das sich mir zumindest noch nicht völlig gelöst hat. Ja. Weil man ja eigentlich, also es gibt so eine Herrschaftsförmigkeit des Denkens, es gibt die Möglichkeit, Inhalte auszutauschen bei gleichbleibender Überzeugung. Das sind schwierige Fragen.
Und es gibt natürlich auch Philosophen, die gerne scharf, die gerne apodiktisch, die gerne extrem formulieren, wie jetzt Nietzsche oder auch Schopenhauer, die etwas haben, was ich vielleicht, die haben keine Bremse, so würde ich das nennen. Das heißt, sie sind offen für radikale Interpretationen. Und ein Denker wie Nietzsche würde dazugehören, ein Denker wie Schopenhauer, der auch von den Nazis teilvereinnahmt wurde, und auch ein Denker wie Heidegger. Das sind eben Philosophen, die es darauf anlegen, zu provozieren und auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Und das sind dann oft auch Philosophen, die politisch vereinnahmt und auch instrumentalisiert werden.
Und dann muss man ja auch sagen, gibt es diesen ganz alten Wunsch der Philosophen, auch politisch wirksam zu sein. Das ist ja auch so eine gewisse Bedrängnis, in der die Philosophie immer wieder steht, dass man sagt, ach, ihr seid ja nur kontemplativ, ihr habt gar keine Wirkung auf die Welt. Ja. Und wenn so eine große politische Bewegung daherkommt, ist es natürlich immer auch eine Chance zu sagen, ja, jetzt können wir Einfluss nehmen, jetzt wollen wir auch.
Das ist ja auch eine Frage, die quasi im Vorwort des Heftes schon mit einspielt. Wie stark kann die Philosophie überhaupt auf politische Gegebenheiten einwirken, ja? Jetzt haben wir Heidegger auch schon erwähnt, den man aber dann doch noch unterscheiden muss, glaube ich, zu Philosophen wie Nietzsche oder Schopenhauer, denn er hat sich ja dann auch klar auf die Seite des Nazi-Regimes geschlagen. Da gibt es ja auch neuere Untersuchungen und schwarze Hefte, die ihr vielleicht auch noch kurz erzählen könnt.
Ja, also bei Heidegger, das ist so der bekannteste Fall von jemandem, der wirklich versucht hat, der Staatsphilosoph der Nationalsozialisten zu werden. Es ist ihm misslungen, dann hat er sich ein bisschen beleidigt zurückgezogen. Aber die schwarzen Hefte, die eben jetzt im letzten Jahr auch herausgekommen sind, belegen eben schon sehr eindeutig, dass er so einen grundsätzlichen Antisemitismus, grundsätzliche nationale, völkische Ideen einfach bei ihm auch späterhin noch vorhanden waren. Also das ist mit seinem Denken irgendwie kohärent. Und er ist aber auch nicht der Einzige, er ist der bekannteste Fall. Es gibt andere Philosophen wie Arnold Gehlen, der auch später noch viel gelesen wurde, immer noch viel gelesen wird, der was Ähnliches versucht hat, dem es natürlich auch nicht gelungen ist. Aber Heidegger ist einfach die Spitze des Eisbergs.
Mhm. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass Heidegger in ein Feld, zeitlich fällt in Deutschland, in dem der Kulturpessimismus und das Gefühl, dass eine Kultur an ihr Ende gelangt ist und ein Untergang des Abendlandes ansteht, wie es auch in einem sehr wichtigen Buch von Oswald Spengler heißt. Es gab die Bedürfnis, eine neue Kultur zu denken, einen radikalen Bruch zu vollziehen. Ja. Und es gab sehr viele Denker, die in den 20er Jahren gespürt haben, so geht es nicht weiter, wir brauchen ein neues Kulturmodell. Und die Nationalsozialisten haben eben im Beginn der Bewegung so ein neues Modell angeboten, die eigentlich noch gar nicht geistesgeschichtlich fundiert war. Und dann haben sich Philosophen bemüht gesehen, quasi das Programm zur Bewegung zu schreiben. Ja. Und Heidegger hat sich ein wenig in diese Rolle eingefunden.
Mhm. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über die aktuelle Ausgabe des Philosophiemagazins, und werden dann auch nochmal zu sprechen kommen auf die Leute, die während des Nazi-Regimes als Philosophen tätig waren und ihre Texte untersuchen. Und außerdem werden wir natürlich auch nochmal über die Philosophie sprechen, die nach dem Ende des Nationalsozialismus existierte. Welche Positionen waren da besonders wichtig und welche sind vielleicht auch heute nochmal zu betrachten. Zwischendurch aber ein bisschen Musik, die Beatsteaks mit Everything Went Black auf Flux FM. Die Beatsteaks mit Everything Went Black. Wir unterhalten uns weiterhin über die neueste Sonderausgabe des Philosophie-Magazins, die sich beschäftigt mit den Philosophen und dem Nationalsozialismus. Wir haben schon ein bisschen gelernt und erfahren auch über den Missbrauch der Philosophie von Nietzsche beziehungsweise Leuten wie Schopenhauer und auch über die Idee einer Karriere im Nationalsozialismus von Heidegger haben wir schon gesprochen, und jetzt wollen wir uns aber auf den zweiten Themenblock konzentrieren, der sich eben nicht mit den Philosophen beschäftigt, die den Weg ebneten für die Nationalsozialisten, sondern mit den Philosophen, die während der Zeit des Nazi-Regimes dachten und arbeiteten. Und da stellt man fest, es gibt durchaus sowas wie ein Mitläufertum, es gibt durchaus auch Philosophen, denen man ja unterstellt, dass sie ihre eigenen Gedanken formulieren können, die sich aber haben anstecken lassen von der Nazi-Ideologie. Auch da ist die Frage, wie ist das zu erklären? Wie kam das zustande?
Also ich meine, es ist leider so, dass es Tatsache, alle Menschen, die in Deutschland an Universitäten als Philosophen angestellt waren, haben mitgemacht. Das muss man leider in dieser Klarheit sagen. Mhm. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, das ist Karl Jaspers. Mhm. Sofern sie nicht ins Exil gezwungen waren, wurden, weil sie Juden waren oder Marxisten waren, haben sie sich alle angepasst. Und einige wurden sehr stark ideologisch und haben dann auch wirklich rassetheoretische Schriften verfasst, wo sie über das fälische Blut und ich weiß nicht was alles schwafeln. Mhm. Und es ist aber dann auch wiederum so, es gibt natürlich auch solche, die sich wirklich aus karrieristischen Gründen angepasst haben. Man ist ja ein Staatsbeamter, man muss sich ja auch irgendwie gut stellen mit dem Regime. Und da gibt es sozusagen dieses Sandwich-Prinzip. Also Vorwort und Nachwort sagt man Heil Hitler und in der Mitte schreibt man seine normale Philosophie. Das gibt es natürlich auch. Also es sind nicht alle, die belastet sind, in gleichem Maße gedanklich mitgegangen. Aber man muss schon sagen, es gibt kaum Ausnahmen bei den deutschen Philosophen, die haben eigentlich alle in irgendeiner Weise mitgemacht. Mhm.
Also wenn es diese Vermutung gibt, dass die Philosophie einem ein inneres Gerüst verleiht, das einen besonders widerständig macht gegen solche Bewegungen, das lässt sich an der deutschen Philosophie zumindest nicht zeigen. Also die Quote derer, die willige Mitläufer oder anpassungswillig waren, die ist eben erstaunlich hoch. Und nicht nur das, sondern die Kontinuität über den Krieg hinaus. Die Menschen, die damals Mitläufer waren, haben dann alle ihre Lehrstühle auch wieder bekommen, sodass dieses Thema, die Philosophen, der Nationalsozialismus, uns eigentlich bis in die heutige Zeit, bis in die heutige Universität auch begleitet.
Ja, und da sind wir wieder bei Heidegger, dessen schwarze Hefte ja erst im letzten Jahr quasi neu veröffentlicht wurden oder entdeckt und veröffentlicht wurden. Und dort stellte man dann eben fest, wie sehr er auch in der Nachkriegszeit noch an der Ideologie festhielt.
Ja, aber es gab eben auch so knallharte Rassisten wie Herr Rothacker beispielsweise, der dann wieder einfach angestellt wurde. Da wurden die Schriften korrigiert, geschwärzt teilweise und hat wieder einen Lehrstuhl bekommen. Und es gibt natürlich, also ich glaube 85% der Menschen, der Professoren, Kästchen stimmt etwa, 85%, die einen Lehrstuhl hatten und sich in gewisser Weise diskreditiert hatten, haben dann ihren Lehrstuhl wieder erhalten.
Oh, wow.
Das ist eine schockierende Kontinuität und sie hat eben auch dazu geführt, und das ist mir wirklich sehr wichtig zu sagen, dass die ganzen jüdischen Philosophen, die ins Exil gezwungen waren und die eine sehr qualitativ hochwertige Philosophie in den 20er Jahren in Deutschland angeführt haben, die konnten auch alle nicht zurück, weil die alten Netzwerke bestanden. Ja. Das ist also eine Doppeltragik, wenn man so will.
Also nicht nur in der Politik hat eben so eine Kontinuität stattgefunden, sondern auch in der Philosophie.
Genau, und das ist aber natürlich ganz kongruent mit der Politik. Man hat eben gesagt, es ist jetzt Schlussstrich, wir müssen einen Schlussstrich unter die Vergangenheit setzen. Wir brauchen keine sozusagen Aufarbeitungsphilosophie, wir brauchen eine Wiederaufbauphilosophie, wir fangen ganz neu an. Und es ist auch so, dass diese Vergangenheit dieser Nachkriegsphilosophen ganz lange nicht hinterfragt wurde. Also in den 60er, 70er Jahren, wo auch ja die bis heute prägende Professorengeneration auch studiert hat, bei all diesen Leuten, die verwickelt waren in den Nationalsozialismus, da war das überhaupt kein Thema. Es ist erst ganz Ende der 80er und in den 90er Jahren überhaupt zum Thema geworden, dass man das versucht hat aufzuarbeiten und zu gucken, wer hat eigentlich was gemacht in
deswegen
den 30er Jahren.
Ja, ein super brandaktuelles Thema, das ihr hier auf das Heft gebracht habt.
Ja, aber zum Beispiel nur um einen Fall zu nennen, der Jürgen Habermas, der sicher wichtigste Philosoph deutscher Zunge derzeit, er hat bei Erich Rothacker seine Doktorarbeit geschrieben, der eben ein Nazi-Philosoph war. Und es ist auch gar nicht klar, ob Habermas das selbst wusste oder ob ihm das bewusst war. Aber wenn Sie sehen, dass der heutige führende Philosoph noch bei einem Nazi-Philosophen promoviert wurde, da läuft es einem manchmal wirklich eiskalt den Rücken herunter.
Ja, allerdings. Jetzt haben wir ja den Blick der Philosophen, die während der Nazi-Zeit gedacht und gearbeitet haben, versucht zu erkennen. Jetzt ist natürlich die nächste Frage oder der nächste Themenblock, was haben Philosophen nach der Nazizeit versucht, eben aus dieser zu lernen, welche Erkenntnisse wurden gezogen. Es ist ganz schön, dass im Heft auch eine direkte Gegenüberstellung von Adorno und Paul Celan stattfindet. Adorno hat ja gesagt, das wissen viele, dass Gedichte schreiben nach Auschwitz barbarisch sei. Paul Celan hat aber kurz vor Ende des Krieges noch die Todesfuge geschrieben, vielleicht das berühmteste Stück Lyrik, das in der Nachkriegszeit überhaupt veröffentlicht wurde. Es ist ganz schön, dass das so gegenübergestellt wurde. Und da ist ja auch interessant, dass Adorno unter Umständen gar nichts wusste vom Gedicht von Celan.
Ja, Adorno kannte das wohl tatsächlich nicht und er hat sich auch relativ lange auf diese Behauptung versteift, dass das irgendwie gerechtfertigt war. Und was das Deprimierende daran ist, Celan war ja selber ein Überlebender der Lager, nicht der Konzentrationslager, aber der Arbeitslager und hat zeitlebens unter schweren Depressionen auch gelitten. Und er wurde in Deutschland auch tatsächlich angegriffen, so im Sinne von, der ästhetisiert das Leiden. Der macht daraus schöne Kunst und das soll man nicht. Und in der der Schlussstrichmentalität der frühen Bundesrepublik war also Celan relativ verpönt. Und das hat natürlich etwas sehr Deprimierendes, wenn man sieht, dass sozusagen die Opfer dann nochmals ausgegrenzt wurden. Man muss auch sagen, dass Adorno das selber dann später auch wieder ein bisschen relativiert hat. Es ist natürlich nicht so, dass man nach Auschwitz nicht mehr schreiben oder denken oder Gedichte schreiben kann. Er hat dann gesagt, es ist natürlich auch legitim, dass man dem Leiden der Opfer Ausdruck gibt. Es ist eben die Frage, wie man weiterleben kann nach Auschwitz. Wie kann man mit dieser ungeheuerlichen Schuld leben? Ja. Und diese Schuldfrage, das muss man halt auch wieder sagen, Karl Jaspers hat sie gestellt, Hannah Arendt hat sie gestellt, aber die Großzahl der in Deutschland verbliebenen Philosophen, die natürlich irgendwie verstrickt waren, haben sie nicht gestellt.
Ja, ja. Hannah Arendt ist aber auch eine der wichtigsten Personen und Philosophinnen, wenn man über die Nachkriegsideen der Philosophie spricht.
Ja, und wie schwierig es war, auch den Versuch zu unternehmen, das Böse und die Bösartigkeit zu verstehen, das sieht man eben am Fall von Hannah Arendt, die eben, da haben wir auch eine große Strecke im Heft, diese Banalität des Bösen als Begriff geprägt hat und versucht hat zu verstehen, wie zum Beispiel Adolf Eichmann zu dem Menschen werden konnte und die Handlungen tun konnte, die er dann getan hat. Und allein der Versuch zu verstehen, was diese Menschen getrieben hatte, galt schon als verpönt, weil das immer auch den Geschmack der Rechtfertigung in sich trägt. Und noch heute, glaube ich, und das ist wirklich ein philosophisches Problem, suchen wir nach einer Sprache, die einerseits dieses Phänomen versteht und es andererseits abzumildern oder zu rechtfertigen.
Ja, das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Deswegen ist ja, das hatte ich ja jetzt schon zweimal gesagt, ist dieses Thema immer noch so hochaktuell. Man fragt sich natürlich auch, wenn man im Hinterkopf hat, dass es diese Kontinuität gab von Philosophen aus der Nazizeit in die Bundesrepublik Deutschland, fragt man sich natürlich, welche Positionen gibt es denn ganz aktuell vielleicht zu diesem Themenblock? Wird das von Seiten der Philosophie eingängig untersucht oder seid ihr da quasi allein auf weiter Flur mit einer Untersuchung dieses Themas?
Nein, also wir bauen natürlich auf akademischen Studien. Es gibt eben also Philosophiehistoriker, die sich durchaus mit der Vergangenheit beschäftigen. Und dann gibt es natürlich aber vielleicht auch ein bisschen weniger in Deutschland, aber in anderen Ländern zum Beispiel, da fällt mir Giorgio Agamben ein, den wir auch mit abgedruckt haben. Also der Versuch sozusagen, Auschwitz, das Lager als Metapher zu nutzen für die Philosophie, also der Versuch zu sozusagen diesen Ausnahmezustand, der dahergestellt wurde im Holocaust, der so schrecklich und singulär ist, aber irgendwie auch als Muster zu nehmen für ein Weiterdenken, was es überhaupt heißt, Menschen auszugrenzen oder Menschen zu entmenschlichen. Ja. Und das ist natürlich sehr kontrovers und umstritten und darf man überhaupt das sozusagen verallgemeinern? Aber es gibt natürlich schon Philosophen heute auch, die versuchen weiterzudenken an dem, was das der Schrecken auch war in der Zeit.
Es gibt eben einerseits die akademische Diskussion, die eigentlich erst noch im Werden begriffen ist, da gibt es noch viel zu tun, aber andererseits ganz alltäglich denke ich, dass wir alle gerade jetzt guten Grund haben, darüber nachzudenken, was es heißt, deutsch zu sein, ob es ein deutsches Volk gibt und welche Verantwortung mit der Tatsache, dass es solch ein Volk gäbe, auch einhergeht.
Ja, wir sind die Mauer, das Volk muss weg, wurde am Alexanderplatz ja skandiert, das finde ich ganz schön, um die Bergida-Demonstranten zu verjagen. Das ist jetzt vielleicht nicht das ganz passende Schlusswort.
Nein, aber da gibt es auch Kontinuitäten, die manchmal unheimlich erscheinen.
Ja. Vielen Dank fürs Gespräch, sage ich an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, die neueste Ausgabe des Philosophie-Magazins ist eine Sonderausgabe und etwas dicker als sonst. Für 9,90 Euro liegt sie am Kiosk. Und wir haben es gerade von Wolfram Eilenberger gehört. Das ist ein durchaus wichtiger Themenblock, mit dem man sich nochmal auseinandersetzen sollte, gerade in Zeiten wie diesen. Vielen Dank nochmal an euch beide für euren Besuch. Beim nächsten Heft geht's wieder fröhlicher zu vielleicht.
Wir hoffen das.
Ja, muss ja auch nicht. Macht ihr mal das, was gemacht werden muss. Und richtet euch nicht nach dem Crazy Radio Moderator, das wäre auch Quatsch. Vielen Dank für euren Besuch. Wolfram Eilenberger und Catherine Newmark waren bei mir im Studio. Das Philosophie-Magazin, wie gesagt, liegt an Kiosken und Zeitschriften, Handlungen aus. Und wir dürfen aber auch wieder Exemplare verlosen, 2 Stück?
Ganz bestimmt.
Sehr gut. Dann schreibt uns eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Philosophie und schreibt eure Adresse mit rein in diese E-Mail, damit wir euch das Exemplar zuschicken können. Eine Mail an win@fluxfm mit dem Betreff Philosophie. Und wer da jetzt schnell ist, kriegt von uns ein Exemplar zugeschickt des aktuellen Philosophie-Magazins. Vielen Dank nochmal. Macht's gut. Tschüss.